Es ist Sonntag, Sie hören das Domradio und wir machen mit Ihnen jetzt mal ein Experiment. Ich wette, irgendwann in den nächsten 5 Minuten wird es auf Ihrer Haut so leicht unangenehm kribbeln. Denn wir reden jetzt über einen kleinen Parasiten, der ist in der Regel so um die 3 mm groß, macht uns viele Probleme, wenn wir nicht aufpassen, sitzt gerne in den Haaren fest und das Ganze jetzt schon seit über 50 Millionen Jahren. Wir sprechen über den Floh heute bei uns im Domradio. Alles rund um den Floh gibt es zu sehen in einer Ausstellung im Deutschen Medizinhistorischen Museum in Ingolstadt und die Direktorin des Museums, das ist Professor Marion Rüsinger, die sitzt mir jetzt gegenüber, ist zu uns ins Studio gekommen. Ich grüße Sie schon, guten Tag.
Grüß Gott, Herr Schlichelmich.
Sie haben diese Ausstellung eine Weile vorbereitet. Hat es bei Ihnen da auch so ein bisschen gekribbelt?
Bei mir selbst eigentlich weniger. Ich scheine doch relativ flohresistent zu sein, aber ich erlebe es bei unseren Besuchern dauernd. Das dauert nicht lange und dann fangen sie an, sich zu kratzen.
Die Ausstellung beschäftigt sich mit einem Tier, das ist so zwischen 2 und 4 mm groß. Die erste Frage, die sich mir da aufdrängt, wie kann man etwas in einer Ausstellung darstellen, was man eigentlich von der Größe gar nicht sieht?
Das Gute am Floh ist, dass man ihn tatsächlich noch sehen kann mit bloßem Auge. Ich brauche kein Mikroskop, dass er aber eben sehr klein ist. Wir haben in Ingolstadt an sich ein kleines Museum in einem barocken Gebäude. Zurzeit ist es besonders klein, weil wir einen Neubau bekommen und einen Teil des Museums schließen mussten. Das heißt, wir hatten die Wahl, entweder gar keine Aufstellung zu machen aus Platzmangel oder etwas ganz Kleines. Und kleiner als der Floh ging es fast nicht.
Sie haben sich jetzt eine Weile mit dem Floh beschäftigt, mit seiner Bedeutung auch für die Kulturgeschichte des Menschen. Was ist Ihnen da begegnet?
Der Floh ist ein unglaublich umtriebiger kleiner Kerl gewesen, der, wenn man in die Geschichte zurückblickt, einem relativ fröhlich, lebenslustig, witzig entgegenkommt. Das liegt eigentlich vor allem daran, dass man jahrhundertelang davon ausgegangen ist, dass der Floh die Frauen bevorzugt. Der Floh ist ein Frauenmöger. Das süße Blut, die zarte Haut der Frauen. Das heißt, Männer konnten sich relativ gelassen zurücklehnen und das als interessantes Phänomen untersuchen. Frauen mussten sich auf die Flohjagd begeben, mussten Flohfallen, Flohfälle verwenden. Frauen waren die Opfer. Das hatte aber auch zur Folge, dass wenn Männer sich mit dem Floh beschäftigen wollten, als Schriftsteller, als Künstler, als Wissenschaftler, dann mussten die sich dem Frauenkörper nähern, auf dem sich der Floh rumtrieb, waren schwuppdiwupp unter den Röcken und in Regionen unterwegs, die sie sonst nicht so leicht betreten durften. Und damit wird der Floh auch ganz schnell zu einem erotischen Thema, was für mich ganz unerwartet war. Es gibt hunderte von Schriften, Flohliteratur, die alle einen mehr oder weniger schlüpfrigen Charakter haben. Und das macht den Floh ziemlich faszinierend.
Das heißt, weil der Floh sich auf den Damen unter den Röcken rumgetrieben hat, wurde das als Symbol für was Sexuelles, für was Erotisches betrachtet?
Ja, so in etwa, aber ich würde noch nicht mal sagen Symbol, sondern das wird sehr genau und sehr anschaulich beschrieben, wo der Floh da spaziert, wo er sich rumtreibt. Teilweise verliebt sich natürlich dann der arme Floh in die zarte Jungfer, deren Blut er trinkt und wird dann richtig sauer, wenn sich ein Mann nähert, ein Nebenbuhler, und er als Floh natürlich das alles miterleben kann und muss und dann jemandem sein Leid klagt. Das werden dann immer sehr schnell eben so schlüpfrige Geschichten, aber Symbol würde ich nicht sagen. Es geht tatsächlich um eine relativ direkte Beschreibung des Vorganges.
Ist es denn so, dass das stimmt, also dass der Floh tatsächlich eher Frauen bevorzugt?
Eine ganz, ganz spannende Frage. Ich habe Kontakt aufgenommen mit Flohforschern, die gibt es natürlich, im Senckeberg-Institut für Insektenforschung in Münchenberg. Und da wurde mir gesagt, dass wahrscheinlich sogar was dran ist, dass Flöhe tatsächlich Frauen bevorzugen. Es ist aber wissenschaftlich noch nicht richtig belegbar.
Jetzt sagt man ja so als Klischee, dass wer tatsächlich Flohprobleme hat, der ist ein ungepflegter Mensch, der treibt sich darum, wo er sich nicht rumtreiben sollte. Kann man das denn heute noch aufrechterhalten?
Das hat man früher eigentlich auch schon nicht gesagt und das stimmt auch nicht. Der Floh, vor allem der Menschenfloh, ist kein Stammgast auf dem menschlichen Körper. Der bedient sich bei Menschen wie an der Tankstelle. Der kommt, trinkt sich satt, geht wieder. Und ihm ist völlig egal, ob die Tankstelle sauber oder schmutzig ist.
Wo kommt der her dann?
Der Floh hält sich in der Umgebung des Menschen auf. Und ganz wichtig ist nicht die Körperhygiene, wenn man jetzt Menschenflöhe vertreiben will, sondern die Wohnungshygiene. Die kleinen Ecken, Ritzen, Nischen, vor allem die Ritzen zwischen den Dielen, diese Dielenfugen, da hat sich die Flohbrut vermehrt, vom Ei über die Larve, über die Puppe zum Floh. Und wenn man ihm diese Schlupfwinkel nimmt, dann hat er wenig Chance, sich in der Nähe des Menschen tatsächlich aufrechtzuerhalten.
Wie groß ist denn die Chance, dass bei mir zu Hause dann zwischen den Dielen tatsächlich sich Flöhe befinden, von denen ich gar nichts weiß?
Haben Sie Haustiere?
Ja.
Katze?
Ja.
Groß. Es gibt rund 2000 verschiedene Floharten, die spezialisiert sind auf verschiedene Wirtstiere, Voraussetzung immer Warmblüter. Diese Spezialisierung ist aber nicht so ganz hundertprozentig wirtsspezifisch. Wenn ein Floh Hunger hat, ein Hundefloh, dann geht er auch an den Menschen. Wenn ein Menschenfloh Hunger hat und ein Mensch ist nicht in der Nähe, geht er auch an die Katze. Und gerade Katzenflöhe und Hundeflöhe sind eigentlich verantwortlich für Flohstiche bei Menschen heutzutage, weil der Menschenfloh fast nicht mehr vorkommt. Und Katzenflöhe sind ein ganz besonders großes Problem. Das ist derzeit in unserem Breiten der häufigste Floh in der Umgebung des Menschen. Kann durch Katzen, die draußen frei laufen, sehr leicht eingeschleppt werden. Und wenn er entsprechende Bedingungen findet, ist es gar nicht so leicht, ihn wieder rauszubringen aus der Wohnung. Und wenn sie dann sehr stark juckende rote Flecke haben auf der Haut, dann ist das wahrscheinlich der Katzenfloh. Wenn es nur ein Fleck ist, ist es was anderes. Eine Zecke, eine Stechmücke, irgendwas anderes. Flöhe hinterlassen eigentlich immer so eine Spur, eine Straße von Stichen. Also so eine gruppierte, vielleicht sogar straßenförmige Ansammlung von stark juckenden kleinen roten Stichen. Das ist der Floh.
Okay, das habe ich zum Glück bei mir noch nicht festgestellt. Aber ich werde auf alle Fälle heute Abend nochmal besonders gründlich putzen. Welche Rolle der Floh in unserer Menschheitsgeschichte hat? Wir haben das vorhin schon so kurz angesprochen. Es gibt ja jede Menge Sprichworte. Es gibt den Flohwalzer. Was das alles mit dem kleinen Tier, mit dem Parasiten zu tun hat, das hören wir gleich. Wir sprechen über den Floh. Und bei mir hat es zum Glück bis jetzt noch nicht angefangen zu jucken. Unsere Studiogästin ist Professor Marion Rüsinger, Direktorin vom Deutschen Medizinhistorischen Museum in Ingolstadt. Sie haben gerade gesagt, Sie sind nicht empfindlich, solange man nur darüber spricht.
Richtig. Wenn mich ein Floh stechen würde, würde ich wahrscheinlich ziemlich empfindlich reagieren, aber zum Glück bin ich bislang verschont geblieben.
Und wenn man über den Floh spricht, etwas, was auch sofort mir in den Kopf kommt, ist der symbolische wie auch der echte Flohzirkus. Jetzt habe ich ganz lange Zeit gedacht, es ist wirklich so, es gibt keine Flohe im Flohzirkus, das wird alles automatisch betrieben. Es sind aber wirkliche Flöhe, die da eingesetzt werden, ne?
Es ist tatsächlich so. Ich war selbst überrascht und dachte auch, das muss man unseren Besuchern zeigen, wie so ein Flohzirkus funktioniert. Deswegen haben wir den Flohzirkusdirektor Robert Birk vom Münchner Oktoberfest mehrmals jetzt während der Laufzeit der Aufstellung zu uns ins Museum eingeladen mit seinen kleinen Artistinnen, denn das sind alles Flohweibchen, Katzenflohweibchen. Jedes dieser 4 Millimeter großen Flohweibchen hat Herr Birk liebevoll persönlich an die Leine gelegt, an einen feinen Kupferdraht. Und so kann er sie vor kleine Wägelchen spannen, er kann sie Fußballtore schießen lassen, kann sie Karusselle ziehen lassen. Es ist wirklich faszinierend und fast unglaublich, dass diese winzigen Insekten eine solche Sprungkraft entfalten, dass sie diese Leistungen vollbringen. Und man sieht es an den Gesichtern unserer Besucher. In unserer abgebrühten Welt, wir haben ja schon so viel erlebt, wir sehen so viel, aber der Flohzirkus, der lässt einen wirklich nochmal so richtig kindlich zum Staunen kommen und das ist ein wunderschönes Erlebnis gewesen.
Wie läuft das denn praktisch ab? Ich meine, man kann ja einen Floh jetzt nicht trainieren wie einen Hund oder einen Löwen oder ein Pferd, ne?
Man kann einen Floh nicht trainieren. Wer sich anpassen muss beim Flohzirkus, ist eigentlich der Dompteur. Das heißt, der muss wissen, was ein Floh kann, was er von Natur aus macht und das ist Springen. Man muss den Floh dann so anbinden und so vor die Geräte spannen, dass diese Sprungkraft durch die Sprungbehinderung, die dieses Anbinden ja darstellt, dann zu einer Wurfkraft wird, einer Zugkraft. Der Floh tut eigentlich nichts anderes als springen, weil er im hellen Rampenlicht sitzt und er ins Dunkle möchte. Da möchte er raus aus dem Licht. Und das ist der ganze Trick.
Jetzt gibt es den Flohwalzer. Was hat der denn mit dem Parasiten zu tun? Ich kann da nicht so wirklich die Verbindung aufbauen.
Uns ging es genauso. Der Flohwalzer hat natürlich eine springlebendige Melodie und das ist sicher die Verbindung zum Floh. Der Floh springt, ist der Meisterspringer unter den Insekten und das dürfte die Verbindung sein. Aber wir haben uns natürlich schon gefragt, seit wann gibt es den, wer hat den geschrieben? Wir haben dem nachrecherchiert, sind dann über eine Internetrecherche interessanterweise auf Hinweise gestoßen, dass es ein Herr Friedrich Loh gewesen sein soll, der diesen Walzer komponiert hat. Friedrich Loh, abgekürzt F.Loh, also Flohwalzer, das ist natürlich ein Gag. Diesem Witz darf man nicht aufsetzen. Das stimmt nicht. Und was auch nicht stimmt, es ist kein Walzer. Wenn man sich die Melodie nochmal so vor Augen führt, das ist eher eine Polka, auf jeden Fall was im Zweivierteltakt und nicht im Dreivierteltakt. Also am Flohwalzer ist eigentlich nichts Wahres dran. Aber man kennt ihn in ganz vielen Ländern. Nicht in allen Ländern wird er mit dem Floh in Verbindung gebracht, in der Namensgebung. In vielen Ländern auch mit dem Kotelett. Weiß der Himmel warum.
Okay, dann bleiben wir doch lieber beim Flohwalzer. Kann ich denn, wenn ich zu Ihnen ins Museum komme, eigentlich auch noch was anderes sehen, außer bloß die eigentlichen kleinen Flöhe, die da rumsitzen?
Sie können relativ viel anderes sehen. Das hat uns selbst erstaunt. Wir gingen anfangs von einer ganz kleinen Aufstellung aus, die Ausstellung fing dann an, ganz im Sinne des Flohs zu hüpfen, im Museum sich zu verteilen. Jetzt ist vor jedem Fenster, in jeder Fensternische etwas zum Floh, weil wir eben nicht nur den Floh als kleines Lebewesen, als Präparat aufstellen können oder den Floh in Bernstein, 50 Millionen Jahre alt, sondern auch Objekte rund um den Floh. Dinge, mit denen man Flöhe gefangen hat, Flohfallen, Flohpelz oder auch für mich völlig unerwartet Flohsucherinnen, zierliche kleine Figürchen aus Holz oder Porzellan, die leicht bekleidete Damen bei der Flohsuche zeigen. Offensichtlich ist diesen Damen in der Situation nicht bewusst, dass ihnen jemand zuschaut. Sie suchen da ganz ungeniert unter ihren Gewändern und entsprechend pikant, voyeuristisch sind dann diese kleinen Darstellungen. Oder diese Szene reduziert nur auf das Bein, tatsächlich Flohbeine. Flohbeine, daumengroß, aus Meißner Porzellan. Das sind Frauenbeine mit kleinem Schüchchen, mit Strumpf, recht hübsch angemalt. Und auf dem Oberschenkel sitzt ein Floh mit mehreren roten kleinen Stichen außenrum. Diese Flohbeine hatten tatsächlich einen Zweck, die dienten in studentischen Kreisen vor allem als Pfeifenstopfer. Das ist schon ein recht fragwürdiger Umgang mit dem weiblichen Körper. Aber ich denke, die Jungs, die wären einfach gerne anstelle des Flohs gewesen und wären dem weiblichen Körper auch so nahe gekommen. Und das war dann so ein bisschen der Stellvertreter, dieses Flohbein als Pfeifenstopfer.
Sie haben sich ja lange und intensiv damit beschäftigt. Was fanden Sie denn so das Spannendste, was Sie Neues über den Floh gelernt haben?
Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Der Floh hat mich in so vieler Hinsicht verblüfft. Vielleicht kann man sagen, dass der Floh im Blick zurück als relativ positiver Bösewicht Störenfried geschildert wird. Natürlich ein lästiger Peiniger, der den Nachtschlaf raubt, der aber nie als tatsächlich gesundheitliche Gefahr empfunden wurde, nie als wirklich böse, sondern immer mit so ein bisschen zwingenden Unterton, mit einem kleinen Lächeln, immer ein bisschen ins Erotische gezogen. Das hat mich verblüfft, weil wir den Floh heutiger eigentlich ganz anders in ganz andere Zusammenhänge stellen, vor allem natürlich auch wegen dem Zusammenhang mit der Pest. Der Floh in der Medizin ist vor allem der Überträger des Pesterregers und damit vielleicht das Insekt, was am meisten Menschen umgebracht hat. Aber im Rückblick in eine Zeit, in der man diesen Zusammenhang ja noch nicht kannte, ist der Floh ein ganz witziger kleiner Kerl.
Auf alle Fälle gibt es mehr über den Floh zu erzählen, als ich im Vorhinein gedacht hätte. Noch bis September gibt es die Ausstellung im Deutschen Medizinhistorischen Museum in Ingolstadt. Die Museumsdirektorin Professor Marion Rüsinger war bei uns im Studio und ich hoffe, bei Ihnen juckt es immer noch nicht auf der Haut.
Nee, zum Glück. Bei mir juckt es noch nicht und ich hoffe, das bleibt auch so.
Okay, ich danke Ihnen für den Besuch.
Vielen Dank, ciao.